Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Das Kassler mit dem Rahmsauerkraut, dazu eine Zwiebelsauce, Kartoffelpüree, ist heute unser Menü 4. Menü 3 ist der Gemüsestrudel mit der Tomatensauce und Kartoffeln. Dann Menü 2 ist das Züricher von der Putenbrust mit dem hausgemachten Rösti. Und Menü 1 haben wir die Lasagne, die ist selbstgemacht mit den Teigplatten, Bechamel und einer Bolognese. Dann haben wir Ayurveda, die kleinen Pfannküchlein mit dem Mungdal-Gemüse. Und Ayurveda abends haben wir nochmal wie so eine Art Minestrone.
Herzlich willkommen zu Bis der Arzt kommt, dem kulinarischen Podcast von na, nicht ganz. Falls Sie sich schon gewundert haben, ob Sie hier richtig sind, keine Sorge, das hier ist immer noch der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Allerdings heute mal mit einer etwas anderen Folge. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und Sie merken das schon. Diese Aufzeichnung ist nicht nur in unserem Studio entstanden. Meine Kolleginnen Bianca Freitag, Valentina Schomburg und ich waren bei den Augusta-Kliniken in Bochum zu Gast. Um ganz genau zu sein, in der Küche. Denn dort wird ein bisschen anders gekocht, als man das aus vielen Krankenhausküchen so kennt. Eben haben wir schon Chefkoch Ralf Meyer mit dem Menü des Tages gehört. Er steht hier schon seit 2009 am Herd und hat die Küche gehörig umgekrempelt. Und das schmeckt man auch. Davon konnten wir uns ganz persönlich überzeugen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
So, probieren Sie gerne durch. Was
probieren wir uns mal durch. Und dann probiere ich das mal. Also das ist die passierte Kost Brokkoli und Geflügel. So, mit Soße. Und das ist ganz weich. Und schmeckt auch gut. Also man merkt direkt auch, dass mit dem Geflügel, also genau, dass es gut dazu gehört, das Kartoffelpüree. Oh ja, und das ist meins hier.
Oh, die Soße ist grandios. Also der Geschmack ist phänomenal, wirklich.
Ja. So, dann probieren wir jetzt die Lasagne. Vielen Dank. Und ich sehe schon diesen wunderschönen Käse, wie er sich zieht. Das liebe ich ja sehr. So, und dann gucken wir mal. Da zieht er sich noch mehr. Oh, das ist auch super lecker. Ich bin ein großer Lasagne-Fan. Und das ist auch wunderbar. Also würzig und cremig mit schönem Käse obendrauf und so. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin im Krankenhaus und sowas gibt es zu essen, ja, dann bleibe ich noch ein bisschen länger. Ne? Also das ist...
Oh, auf jeden Fall.
Falls Ihnen jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, glauben Sie mir, das geht mir auch nicht anders, sogar noch ein paar Wochen nach dem Termin. Ralf Meyer hat früher in der Sterne-Gastronomie gekocht. Aber kann man diese Erfahrung auf ein Krankenhaus übertragen? Ist das nicht viel zu teuer? Und ist eine gute Küche vielleicht auch ein Recruiting-Faktor? Darüber haben wir uns nach der Verkostung mit sehr vollem Magen ganz ausführlich unterhalten.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Ja, hallo Herr Meyer, schön, dass Sie bei uns heute in unserem Podcast zu Gast sind. Wir haben eben schon eine wundervolle Küchenführung gehabt. Wir haben die Gerichte probiert, die es heute für die Gäste hier im Augusta-Krankenhaus geben wird. Sie sind ja eigentlich nicht immer schon Krankenhauskoch gewesen, sondern Sie kommen aus der Spitzengastronomie, aus der Sterne-Gastronomie. Wie kommt es, dass Sie jetzt hier seit 16 Jahren in den Augusta-Kliniken kochen?
Ja, wie gesagt, ich komme aus der Spitzengastronomie, habe sehr lange Sterne gekocht, unter anderem im Restaurant im Schiffchen in Düsseldorf-Kaiserswerth, damals mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet und damals war dann auch noch das Restaurant im Aalschocker mit 1 Michelin-Stern. Also diese Kombination gab es ja in Europa einzigartig, war dann sehr lange bei einer Anwaltskanzlei beschäftigt und da haben wir gekocht auf höchstem Niveau. Die sind dann umgezogen von Köln nach Düsseldorf. Und die hatten dann keinen Platz für eine Küche und dann habe ich auch eine neue Stelle gesucht und habe dann eine Anzeige gesehen von einem Krankenhaus. Wir suchen einen Chef de Cuisine, wir wollen unsere Krankenhausküche zur Gourmetküche machen. Gut, da habe ich mir gesagt, entweder wissen die nicht, was sie tun oder das ist ja völlig irre. Entweder haben die auch verdienen die zu viel Geld oder wegen das ist ja doch immer mit sehr hohen Kosten verbunden. Habe dann mit dem Geschäftsführer Kontakt aufgenommen, dann haben wir uns getroffen. Und dann sagte er zu mir eben, ja, wir suchen einen Chef de Cuisine und wir wollen einfach mehr Fizz an unsere Gerichte haben. Gucken Sie sich das doch einfach mal 2 Wochen bei uns an. Ich bin jetzt im Urlaub für 4 Wochen Und wenn sie das toll finden und sie meinen, man könnte was draus machen, man könnte eine gute Küche daraus machen, dann bleiben sie einfach da. Oder eben, wenn sie sagen, okay, da lässt sich nichts draus machen, dann sind wir beide nachher eine Erfahrung reicher und treffen uns nochmal zum Gespräch.
Klingt erstmal so, als wären Sie da wirklich ins kalte Wasser gefallen, ne? Also wie war es denn organisiert? Was haben Sie vorgefunden bei dieser Hospitation?
Also man hat ja immer so eine Vorstellung gehabt, wie so Krankenhausküche aussieht. Das war schlimmer als meine Vorstellung. Also man weiß eben gut, Krankenhäuser haben weniger Geld, aber auch wie es zubereitet worden ist und was da zubereitet worden ist. Also A, von den Produkten, von der Auswahl der Produkte, es war fast eine Voll-Convenience-Küche. Es wurde wahnsinnig viel aus dem Eimer gekocht. Es gab für alles ein Pulver, ein Kartoffelpüree, waren zwei Paletten, Pulver eingelagert etc. Also das war mal so ganz anders als so, wie ich bisher gekocht habe. Gut, die technische Ausstattung war gar nicht so schlecht eigentlich. Man muss nur richtig verwenden. Und ja, aber es war schon ein sehr starker Kulturschock, ne? Also es ist immer so, wie man sich so das Klischee von Krankenhausküchen sich vorstellt, das wurde auch völlig erfüllt. Ne?
Was haben Sie sich gedacht, als Sie das gesehen haben? Dass man was umgestalten kann? Oder wie haben Sie darauf reagiert, bei dem, was Sie da gesehen haben?
Also Krankenhausküche war ja so ein Bereich. Ich habe ja viele Bereiche gemacht und habe mich mit vielen Bereichen beschäftigt, mit Krankenhaus eben nicht. Ich fand es aber sehr reizvoll, einfach weil viele fragten mich dann von meinen Freunden, Kollegen auch und sagten, bist du völlig irre, du hast eine super Ausbildung, wieso gehst du jetzt ins Krankenhaus? Na, und ich habe immer gesagt, ja, der Reiz ist doch, mal gucken, was da alles geht. Was kann man daraus machen? So, da geht sicherlich erheblich mehr als das, was bisher immer so in dieser Krankenhauslandschaft passiert ist. Und das fand ich ganz interessant. Und der damalige Geschäftsführer war eben sehr innovativ und er wollte diese Sache mittragen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass natürlich so eine Geschäftsführung sagt, okay, wir wollen diesen Weg gehen, wir wollen besser werden, wir wollen diese endlos Beschwerden. Ich weiß noch, das war ein gesamter Aktenordner, war gefüllt mit Beschwerden, wo dann auch der Geschäftsführer gesagt hat, nee, das wollen wir nicht mehr, wir wollen, dass das aufhört mit diesen ewigen Beschwerden. Und ja, ich fand das unheimlich reizvoll zu sagen, okay, jetzt mal gucken. Bei Krankenhausküche ist natürlich aufgrund der langen Wege, der hohen Anzahl an Essen, die man macht, ist das natürlich anders. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv dran gegangen, aber ich glaube, was wir rausgemacht haben, ist ganz gut geworden.
Dann erzählen Sie doch mal, wie haben Sie es umgestaltet? Wie sieht das Konzept jetzt aus im Vergleich zu früher?
Also das Schwierigste bei dieser ganzen Sache war erstmal einen Speiseplan zu schreiben. Also für mich war es erstmal wichtig, okay, was kochen wir? Ja, es fallen natürlich durch Transportwege, also von der Produktion bis zum Gast, können 3 Stunden vergehen. Welche Produkte halten 3 Stunden? So, Kräuter fallen weg, werden grau, grüner Paprika wird grau. Und dann befinden sie sich natürlich in einem Preissegment. Das ist so mittleres, unteres Preissegment. So, welche Produkte kann ich eigentlich verwenden? Welche sind nicht zu teuer? Und dann habe ich da was zusammengestellt. Also ich glaube, das war auch, wo ich die längste Zeit für gebraucht habe, um einen Speiseplan zu schreiben. In der Gastronomie ist es relativ einfach. Wir nehmen die besten Produkte, die der Weltmarkt zu bieten hat, verarbeiten die auf den Punkt und der Gast bekommt es. Ist manchmal auch nicht ganz so einfach, aber es ist ein Tag her, als jetzt im Krankenhaus dem Gast ein vernünftiges Essen zu liefern. Sie haben dann einen Speisentransportwagen, wo es erhitzt werden muss. Und das sind alles ganz, ganz viele Probleme. Dann kommt noch ein Deckel auf die Speise und dann ist der Transport eben unter Deckel. Das heißt also, alles, was paniert ist, wird weich, wird labberig und solche Dinge muss man alles beachten. Also erstmal habe ich einen Speiseplan geschrieben, wo ich gesagt habe, okay, das könnte so funktionieren, das könnte gehen. Immer unter der Prämisse, es wird alles frisch und selber gekocht. So, jetzt hatten wir natürlich zum Glück Köche, die haben eine klassische gastronomische Ausbildung gehabt. Das waren nicht so die typischen Krankenhausköche, die jetzt im Krankenhaus gelernt haben und nicht rausgekommen sind, sondern die kannten auch die Gastronomiewelt. Nur man musste denen das mal wieder zurückrufen und sagen, okay, na, ein Kartoffelpüree kann man ja auch selber machen, auch relativ einfach. Na, man kann wieder Soßen ansetzen, man kann Fonds ansetzen, Suppen kann man frisch kochen, ja, man muss kein Pulver einrühren, das ist auch nicht billiger. Und ja, so haben wir dann uns erstmal mit den Produkten, mit den Tellern, haben dann Probeteller gemacht, haben die Chefärzte probieren lassen und haben gesagt, okay, das ist so ungefähr die Richtung, wo es hingehen soll. Seid ihr damit einverstanden? Reicht das oder wollt ihr noch qualitativ noch höher? Dann wird es natürlich aber auch direkt teurer. Klar, ist immer verbunden mit den Rohprodukten, die dann natürlich auch teurer werden. Das haben wir dann gemacht mit der Pflegedienstleitung, haben wir dann eine systematische Verkostung gemacht, richtiges Verkostungsprotokoll, wo die dann wirklich ankreuzen mussten, wie Geschmack, wie es aussehen war etc. Ja, und dann ging das eigentlich relativ schnell. Dann haben wir das sehr schnell umgesetzt, war natürlich für die Köche wahnsinnig anstrengend, weil natürlich alles neu ist. Wir mussten es auch erst so ein bisschen entwickeln. Klar, die Rezepturen hatte ich ja, habe sehr viel mitgebracht. Und dann ging es eben, dieses System zu machen. Also der Lachs wurde früher mit so einem Fett eingesprüht, dann ging der in den Konvektomat, in so einem Backofen, muss man sich das vorstellen. So, und dann wurde er gebräut. So, nee, man muss den Lachs natürlich von beiden Seiten schön anbraten. Man kann den ganz sauber putzen, war dann die Philosophie, wir geben lieber weniger, aber dafür hochwertiger. Und haben dann angefangen, wieder alles anzubraten, ne? Dass man das Geflügel auch, ne, eine Maischhähnchenbrust vernünftig anbraten kann von beiden Seiten. Das ist natürlich bei den Mengen, die wir haben, wenn Sie 600 Lachs anbraten, das ist schon sehr anstrengend, auch für die Köche eben, auch wenn die es tagtäglich machen. Ja, und so haben wir dann angefangen, dann wieder alles zu kochen. Das ging dann eigentlich relativ schnell. Ja, und haben dann dieses System eigentlich immer weiterentwickelt und haben immer überprüft, okay, wie kommt das beim Gast an? Wir haben uns dann so einen Speisentransportwagen, haben wir ihn uns in die Küche gestellt, haben dann immer wieder probiert und haben unsere Rezepturen immer wieder verbessert, immer wieder angepasst, eben so, dass wir dann nachher sagen konnten, okay, jetzt haben wir wirklich ein gutes Ergebnis, womit die Gäste auch sehr zufrieden sind.
Das mit dem Wagen finde ich ganz spannend. Also auf was muss man denn achten, dass wirklich es so ankommt bei den Gästen, wenn es jetzt eine ganze Zeit unterwegs war? Was ist anders als in der Gastronomie, wie sie es vorher kannten?
Also die Kochprozesse sind anders. Wir haben einen Speisentransportwagen, wo das Essen dann warm bleibt oder beziehungsweise sich erhitzt. Wir machen es so, dass wir mit Garpunkten arbeiten. Also der Gast soll ja ein Rinderfilet, 65 Grad, schon gegart, ist noch medium, ist noch rosa. Gerade für einen Wahlleistungsgast haben wir ja dieses Rinderfilet. Und wir haben es dann anhand des Rinderfilets ausprobiert, weil das der empfindlichste Garpunkt ist. Und haben gesagt, okay, wie müssen wir den Wagen, der eigentlich nur brutal an- und aus kann, und der heizt mit 160 Grad von unten, was eigentlich sehr schlecht ist für diese Produkte. Wir haben uns dann ein bestimmtes Geschirr rausgesucht. Ja, nennt sich Cocotte, so eine ganz klassische, das ist wie so eine Backform aus Porzellan. So eine ovale mit einem höheren Rand, damit die Sachen auch schön kompakt zusammenbleiben, damit sie auch beim Transport sich das nicht schütteln. Dann haben die einen dicken Boden, darunter kommt dann ein Rechteckteller, da drauf kommt dann ein Teller. Und dieses dicke Geschirr blockt uns diese brutale Hitze, die von unten kommt. Ich vergleiche das immer so, es ist ein Ferrari, der kontinuierlich 300 fährt und ich will durch die Zone 30 mit Zündschlüssel an, aus. So haben wir den dann programmiert, so dass man dann wirklich nachher ein tolles Ergebnis hat, dass alles heiß ist, dass alles auf dem Garpunkt ist. Das heißt also, wir haben erst gelernt, wie müssen wir mit den Speisentransportwagen umgehen, wie müssen wir ihn programmieren. Das haben wir dann mit dem Hersteller zusammen gemacht und 2 Wochen lang Rinderfilet durch den Wagen da geschoben. Also das waren sehr viele Rinderfilets, die wir da verbraucht haben damals. Ja, und haben dann herausgefunden, okay, das ist jetzt die Top-Einstellung, so kriegen wir rosa das Rinderfilet zum Gast. Das haben wir dann als Maßstab genommen und dann wieder im Umkehrschluss, okay, wie weit müssen wir, die HACCP-Verordnung natürlich, die Hygieneverordnung beachten. Die dürfen wir nicht unterwandern, aber wie weit müssen wir eine Karotte garen, damit sie nachher noch knackig beim Gast ankommt? Und man lernt genau das Kochen andersrum. Also wir haben alle Kochprozesse auf dem Wagen abgestimmt. Und es ist nicht wie in der Gastronomie, ich koche genau exakt auf den Punkt, ich richte auf den Teller an, der Gast bekommt sofort. Das macht die Krankenhausküche im Grunde genommen so schwierig. Dann natürlich diese Menge natürlich, die wir haben. Wenn ich 1000 Essen fertigen muss, das ist dann nochmal vom Abschnicken her etwas schwieriger, weil das einfach eine große Menge ist, die umgewälzt werden muss immer.
Was gibt's denn bei Ihnen Schönes? Also wir haben heute 8 verschiedene Gerichte probiert, aber wie gehen Sie vor, wenn Sie die Gerichte auswählen und was gibt es da bei Ihnen grundsätzlich auf dem Speiseplan?
Also wir haben ja 4 unterschiedliche Gerichte. Das 4. Gericht ist ein typisch deutsches Gericht, über den Garpunkt hinausgegart. Das ist ein Gericht mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert. Wir sind ja in Bochum, wir sind nicht in Düsseldorf, München. Da ist ein anderes Essverhalten, ganz wertungsfrei jetzt. Aber wichtig ist eben, ich habe immer gesagt, bei Mutter schmeckt es nicht so gut, weil Mutter die beste Köchin ist, sondern das, was ich gelernt habe. Also es geht um gelernten Geschmack. Und so ist das auch bei den Gerichten. So, mit Menü 4, was wir eigentlich nur für die älteren Menschen, weil es über den Garpunkt hinausgegart ist, damit die das besser kauen können und auch einen hohen Wiedererkennungs haben. Also die klassische Frikadelle mit dem Rahmwirsing, die Bratwurst mit dem Kohlrabi, Karottengemüse. So, das nur aber richtig gut zubereitet. Alles frisch gemacht, alles selber gefertigt, vernünftig abgeschmeckt und mittlerweile essen das natürlich nicht nur Ältere, sondern wir machen fast 50% machen wir dieses Menü 4 mit dem hohen Wiedererkennungswert, was ja auch eigentlich kaum noch gekocht wird. Sie kriegen es in der Gastronomie kaum noch, also wir sind da sicherlich eine ganz gute Adresse eben für diese Sachen. Dann haben wir ein Gericht mit Schweinefleisch, eins ohne Schweinefleisch. Da haben wir uns natürlich überlegt, gut, gerade das ohne Schweinefleisch ist natürlich sehr gut französisches Geflügel. Also wir haben eine Maishähnchenbrust unter einer Aprikosenkruste mit Lauchgemüse etc. Wir haben eine Perlenkeule im Mokka-Duft, also da wird die Jus mit Mokka abgeschmeckt. Dazu gibt es Portweinschalotten und Polenta, also französische Geflügel, das verarbeiten wir sehr, sehr gerne. Oder eine Maishähnchenkeule, einen Saltimbocca von der Maishähnchenkeule mit dem Parmaschinken umwickelt, mit Salbei etc. Solche Dinge machen wir sehr gerne. Menü 1 machen wir dann sowohl Schweinefleisch, wo wir verarbeiten sehr weniges Schweinefleisch, wenn dann auch sehr hochwertig Schweinefilet. Da machen wir dann Piccata raus, indem wir das panieren mit Ei und Parmesan und Mille-Pain. Also es ist ein Weißbrot. Wir haben keine alten Brötchen, weil wir exakt aufbacken, exakte Mengen. Dadurch reiben wir selber Weißbrot, um das dann zu panieren. Dann natürlich auch mal so ein Schweinekotelett, ne? So ein Klassiker, gut, das ist eher für Mini 4 eigentlich ein Gericht. Und solche Dinge. Heute haben wir Lasagne drauf, eine selbstgemachte Lasagne, wo wir auch die Bechamel und die Bolognese selber machen. Also da haben wir schon eine sehr gute Auswahl. Menü 3 ist dann bei uns das vegetarische Gericht. Da kochen wir selber vegetarische Gerichte. Wir nehmen keine Fertigprodukte. Wir machen vom Strudelteich, wo wir heute den Gemüsestrudel haben, das fertigen wir immer alles selber. Also alle Küchlein fertigen wir selber. Wir machen Hefeteig selber, wir machen Sprudelteig selber, wir machen Nudelteige selber. Also wir haben eine extra Teigausrollmaschine, wo wir dann sowas auch abbilden können in großen Mengen.
Das größte Problem bei Krankenhausküchen sind ja oft die Kosten. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, diese ganzen hochwertigen Dinge, diese ganzen fantastischen Rezepte und sowas, ist das nicht teurer, als wenn man so kochen würde wie früher?
Nee, also es ist so, wir haben uns, klar, die Materialeinsätze sind natürlich höher, das ist klar. Und jetzt ist die Frage, wo kompensiert man das? Ne? Wichtig ist natürlich, dass unsere Produkte nur zu unserem Gast kommen. Und dass wir keinen Überhang produzieren, dass wir Dinge, die wir selber fertigen, mittlerweile ist es so, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Früher hat man immer argumentiert, ja, man setzt ein Fertigprodukt ein, so, dann sparst du ganz viel Personalkosten und dann rechtfertigt das. Das ist mittlerweile so nicht, weil die industriell gefertigten Produkte sind unheimlich teuer geworden. Und bei den Köchen habe ich einen 7,7-Stunden-Tag, die pro Tag arbeiten müssen, so. Den können die jetzt mit Kaffee trinken verbringen oder ich habe den Tag so gut gefüllt, dass ich sage, okay, da können wir sehr, sehr viel selber fertigen. Wir können diese Marmelade selber machen, da sparen wir zu der billigsten Marmelade, abgepackt in Plastik, was ja auch nochmal ein Nachhaltigkeitsfaktor ist, sparen wir fast über 10.000 Euro im Jahr. So, das zieht sich dann weiter bei dem Quark-Portion. Also alles, was portioniert ist, ist nicht nur eine unheimliche Umweltbelastung durch einen Kunststoff oder Butter in Alufolie eingepackt, sondern es ist auch wahnsinnig teuer. So, und das machen wir alles selber. Wir rühren die Butter auf mit Rapsöl und Joghurt, portionieren die ist sofort streichfähig für unseren Gast, ist das wunderbar. Wir füllen den Quark selber um. Wie gesagt, die Marmelade kochen wir selber, füllen um und dadurch sparen wir unheimlich viel Geld ein in den Gesamtprozessen. Wir haben das Personal sehr effizient eingesetzt. Eben dann, wenn auch wirklich Arbeit ist, kommt Personal. Wir achten darauf, dass sehr effizient gearbeitet wird. Und dann sind wir in einem Preissegment, sicherlich im Bundesdurchschnitt. Es gibt da immer vom Deutschen Krankenhausinstitut und die machen immer eine Umfrage, wie ist der aktuelle durchschnittliche BKT, dann wird er errechnet, weil es gibt für den BKT, für diesen Beköstigungstag, gibt es keine richtige Berechnungsformel. So, und man probiert das schon sehr genau abzufragen und da sind wir ganz normal in ganz mittleren Segment sind wir da so angegliedert. Also das ist nicht jetzt außergewöhnlich hoch, aber auch nicht außergewöhnlich niedrig.
Das heißt, im Grunde ist es kein Argument zu sagen, Krankenhausessen ist nicht so hochwertig, weil es einfach zu teuer ist, oder? Sie beweisen, dass das Gegenteil stimmt.
Das ist kein Argument für uns nicht, nein. Es ist sogar, wenn jetzt ein Caterer, ich hatte mal mit einer anderen Klinik gesprochen, die hat einen größeren Caterer. Das war wirklich also sehr schlecht, das Essen. Es war, also ich würde es schon gar nicht mehr als Lebensmittel bezeichnen. Und die sagten mir, ja, unser Caterer, der bietet das für 16 Euro an, aber wenn wir alles zusammenrechnen, sind wir auch bei 20 Euro und da leben wir drunter.
Das ist ja spannend, einfach jetzt vielleicht auch für andere Krankenhäuser zu hören, ne, wie es auch anders geht. Was bekommen Sie denn für Feedback, also von den Patientinnen und Patienten, von den Gästen, die das hier bekommen am Krankenhaus?
Also früher haben wir mal eine Umfrage gemacht, das fand ich immer nicht so repräsentativ, weil wenn ich jemanden frage, wie fanden Sie das Essen, dann sagt er gut. So. Aber das ist keine Aussage. Wir setzen eher den Maßstab so, da schreiben uns die Gäste selber. Die schreiben uns Briefe, die schreiben uns E-Mails etc., durch die Menüassistenten kriegen wir in Kontakt, wenn die uns schreiben möchten. Und dann sieht man, dass uns unheimlich viele schreiben. Auch manche haben da wirklich schon eine lange Leidensgeschichte. Die waren schon in zig Krankenhäusern und sagen dann, ja, hier ist das erste Mal, wo es so wirklich richtig lecker ist und wo es mir richtig geschmeckt hat. Und wir hatten mal eine Fernsehaufzeichnung, das war ganz rührend. Dann waren wir auf der onkologischen Station, da war ein sehr junger Patient, ich glaube 24 war der, der kam dann raus und dann kam eben eine Chemotherapie, sah man auch. Und der sagte dann zu mir, wissen Sie was, beim Essen, das sind so die Viertelstunde oder die halbe Stunde, die ich esse, wo ich mal meine Krankheit vergessen kann. Sagte er, das bringt mir unheimlich viel, also das war sehr berührend für uns. Und die Eltern sagten auch, wissen Sie was, das ist das erste Krankenhaus, wo wir mal nichts zu essen mitbringen müssen. Und so, also dieses Feedback, was man von den Gästen bekommt, das ist eigentlich auch der Antrieb, der uns sehr unheimlich sagt, okay, wir kämpfen für die Sache, wir wollen das unbedingt beibehalten und tun das, weil wir merken, man macht da doch irgendwie anscheinend doch was Gutes.
Das ist schön, weil ja sowas ein Wohlfühlfaktor ist, wenn es auch darum geht, gesund zu werden. Ne? Dass man einfach sagen kann, da gibt es etwas, das gibt mir Kraft. Da geht es nicht nur darum, am Leben zu bleiben, sondern es ist tatsächlich auch ein Genussfaktor.
Absolut. Wobei, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt zum Heilungsprozess beitragen. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin ja kein Arzt. Aber eine Zeitung schrieb, der Glücklichmacher. Ne? Also es ist so, ja, wir machen im Grunde genommen die Leute vielleicht etwas glücklicher und machen das erträglicher hier.
Wie sieht's mit den Ärztinnen und Ärzten, mit den Mitarbeitenden hier im Haus aus? Wie stark profitieren die denn auch von ihrer Küche?
Also die Mitarbeiter bekommen in unserer Mitarbeiter-Cafeteria das gleiche Essen. Also klar, wir verpflegen die natürlich mit. Das finden die natürlich alle gut. Wir merken das an den Besucherzahlen. Es ist schon immer sehr voll. Ich sag mal so, dafür, dass unsere Cafeteria jetzt nicht gerade so vorteilhaft aussieht und doch schon etwas älteres Semester ist, haben wir da unheimlich viele Besucher. Also die Qualität des Essens kommt da auch sehr, sehr gut an. Ist klar, ist natürlich, wer viel arbeitet, das kenne ich auch aus anderen Bereichen. Die Industrie hat es hervorgemacht, wie Microsoft, wie Google, wie andere Industrieunternehmen, die unheimlich aufgerüstet haben in ihren Mitarbeiter-Casinos und dann gesagt haben, okay, ja, dieses Grundbedürfnis muss einfach, also das Essen muss einfach gut sein, denn dann sind die Mitarbeiter auch leistungsfähiger. Also wir machen ja auch in den Cafeterien unsere Verpflegung. Wir bieten zum Beispiel jetzt keine Currywurst und keinen Pommes an. Das macht einen müde, das ist ernährungsphysiologisch eine Katastrophe. Also das, was die mit zu essen bekommen, ist natürlich frisch, es ist frisch gekocht. Klar, wenn man natürlich von guten Sachen viel isst, wird man auch irgendwann müde. Aber in der ersten Linie haben die natürlich so einen Wohlfühlfaktor. Und ich sehe mal die Cafeteria ein ganz wichtiger Treffpunkt eben für Mitarbeiter, um sich eben auch aus anderen Bereichen eben kennenzulernen. Man könnte das jetzt noch ein bisschen weiter ausfüllen mit der Sitzordnung etc., dass sich das vielleicht besser mischt oder so. Aber ich finde es eben, es ist ein unheimlich kommunikativer Ort auch. Und deswegen ist das Essen nicht nur reine Nahrungsaufnahme, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt.
Kann man da auch so bestimmte Zeiten berücksichtigen, weil der ärztliche Alltag sich ja nicht unbedingt danach richtet, jetzt ist Mittagspause und das ist immer gleich, sondern OPs sind manchmal auch einfach, dass sie länger dauern oder dass man das einfach nicht richtig planen kann. Können Sie das berücksichtigen?
Also wir haben vorhin mal, gut, wir sind natürlich ein bisschen an die Zeiten gebunden, auch an der Hygieneverordnung, aber die Ärzte, was sie auch sehr viel machen, dass dann Essen mit nach oben genommen wird, eben, dass sich das ein Arzt mitbringen lässt oder dass er sagt, okay, ich stelle mir das nachher auf, das ist immer noch top. Und wir haben natürlich schon sehr lange Öffnungszeiten schon in der Cafeteria. Wir fangen um 11.30 Uhr an, hat die Cafeteria schon auf und geht bis 14.30 Uhr. Also da, ich denke mal, in dem Zeitraum soll es eigentlich jeder schaffen, mal zum Essen zu kommen. Ja.
Sonst sind die auch irgendwann unterzuckert oder sowas, ja, ne? Und genau, bräuchten mal was. Ja. Ja, ja. Was kriegen Sie von denen für Feedback direkt zu der Küche? Über die Patienten haben wir schon gesprochen. Was ist mit den Mitarbeitern?
Also gut, bei den Ärzten ist so, die sagen uns natürlich, ah, sie kriegen natürlich unheimlich auch ein gutes Feedback von den Patienten, von den Gästen. Sagen, also die sind immer alle total begeistert von dem Essen und so, das ist natürlich auch schön. Ich meine, wer möchte schon gern in ein Zimmer reinkommen und sich permanent das Genörgel des Essens anhören? Ne? Ich meine, das hören die ja nicht nur einmal, das hören die ja bald, ne? Jedes zweite Zimmer wird erstmal im Vortrag gehalten, wie schlecht das Essen ist. Gut, dieses Luxusproblem haben die bei uns nicht und selber finden es natürlich auch gut, die Mitarbeiter auch, klar. Das ist natürlich auch noch günstig. Wann mache ich mir mal zu Hause eine Maishähnchenbrust, wann mache ich mir eine Lasagne selber? Ne? Ich sage ja immer, Wir machen Fehler, wenn es die Hausfrau nachkochen kann. Ja, so, und wir sind ja Köche und wir müssen anders kochen. Wir müssen mehr eine rezeptorische Leistung bringen, als das zu Hause stattfindet. Und so wie wir die Soßen ansetzen, das macht kein Mensch. Das mache ich selbst noch nicht mal zu Hause, weil es mir einfach zu aufwendig ist und weil es einfach auch zu viel Zeit und zu viel Zutaten, zu viel Dreck auch gibt. Und deswegen hier einfach so alles bekommt man das in der Mitarbeiterkafeteria und das ist natürlich dann toll für die. Ne? Und dann essen die auch mal, wie gesagt, eine Perlenkeule. In seltenen Fällen hat jemand mal eine Perlenkeule zu Hause gemacht. Oder?
Ich habe auch noch nie eine Perlenkeule zu Hause gemacht. Aber das ist so, ja, dieses, ich finde das ganz spannend. Normalerweise, wenn man ins Krankenhaus geht, jetzt egal ob als Mitarbeitender oder als Patient, wenn es so schmeckt wie zu Hause, ist ja schon eine ganze Menge gewonnen. Und sie sagen, nee, wenn man es bei uns so hat wie zu Hause, dann haben wir es eigentlich falsch gemacht. Das ist ja auch interessant.
Ja, wir müssen eigentlich besser sein als zu Hause. Ne? Also die Soßen, die müssen mehr Geschmackstiefen, mehr Geschmacksbreite haben etc. Das erreichen sie natürlich nur, indem sie Fonds ansetzen. Ich weiß nicht, wer zu Hause jetzt so eine Vielfalt an Fonds und Soßen zu Hause, Grundsoßen erstmal ansetzt. Ne? Ich meine, unsere Tomatensauce kocht 5 Stunden. Ja, bis sie den richtigen Geschmack hat. Unsere Jus dauert 3 Tage zum Ansetzen, die dunkle Bratensoße im Grunde genommen. Jeden Tag über Nacht setzen wir Rinderbrühe an, die wir weiter verkochen etc. Das sind natürlich alles unheimlich aufwendige Prozesse, die dann die Soßen natürlich sehr gut machen. Und ja, das macht kein Mensch zu Hause in der Regel. Und dann haben wir auch eine Berichtigung. Wir müssen besser sein als jedes fertiges Produkt, das es zu kaufen gibt im Markt. Und wir müssen besser sein als das, was zu Hause gefertigt wird. Da machen wir es richtig.
Jetzt sind Sie Küchenchef und kein Personal, aber wir sind hier ein Recruiting-Podcast und da geht es schon auch immer ein bisschen darum, was tun Kliniken, um attraktiv zu sein, jetzt in so einem Personalmarkt, wo wir über Ärztemangel sprechen, wo es auch wirklich ja so Konkurrenz um die Mitarbeitenden, um die Fachkräfte gibt. Ist das ein Recruiting-Faktor, dass es bei Ihnen jetzt so eine ganz andere Art von Ernährung gibt?
Also ich kenne es auf anderen Bereichen, also bei der Anwaltskanzlei war es auf jeden Fall ein Faktor, wo man natürlich klipp und klar gesagt hat, ne, wir haben auch ein super Casino, ne, da werden sie top verpflegt. Ich glaube, hier ist es ähnlich. Also man erwähnt es, das weiß ich schon. Also man erwähnt es schon, dass wir natürlich auch eine gute Küche haben, dass man sich hier sehr gut verpflegen kann. Ja, ist ja ein wichtiger Faktor, ne, dass man sich vernünftig verpflegt. Und wenn man das natürlich machen kann, dann ist das natürlich mal ein kleines Plus vielleicht, wo man sagt, okay, da entscheide ich mich für die Klinik. Machen ja unsere Gäste auch, geben ja viel das Feedback. Ja, ich komme hier natürlich auch hin, weil das Essen so lecker ist. Nicht nur ausschließlich, aber natürlich auch. Ist vielleicht dieser kleine Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich in die Klinik und nicht in eine andere.
Ist ja einfach irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal jetzt von Ihnen hier, ne, auch in der Region. Wird damit geworben? Also so, dass man wirklich sagt, wir gehen damit nach draußen und sagen, hier bei uns ist das anders als woanders?
Ich glaube, das meiste Marketing machen wir selber. Also man nimmt es gerne mit, das ist gar keine Frage. Also man sagt, okay, das ist schön, das gibt, das ist toll, aber aktiv ganz stark beworben wird es nicht. Da stehen wir in der Konkurrenz zu den ärztlichen Abteilungen, das wäre auch schlecht. Also wir sind nach wie vor eine Sekundärleistung, keine Primärleistung.
Jetzt sind Sie seit 16 Jahren hier der Küchenchef. Wie sieht's aus? Haben Sie irgendwie noch was geplant, was sich ändern soll? Oder ist es jetzt so, dass das läuft alles rund, Sie haben das perfektioniert in der Form, wie es ist und jetzt bleibt es eigentlich so?
Naja, perfekt ist man nie. Also Luft nach oben gibt's immer. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Klar stehen wir unheimlich unter Kostendruck oder die gesamten Krankenhäuser stehen unter Kostendruck. Man wird schauen, wie wird man das anpassen müssen, damit man den Preis auch halten kann. Es geht gar nicht mal darum, jetzt günstiger zu werden, aber den Preis zu halten wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das sind immer so diese Herausforderungen, die von außen kommen. Diese ganzen immensen Preissteigerungen. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren haben wir über eine Preissteigerung von über 35% bald gehabt. Das muss man auch erstmal irgendwie kompensieren oder probieren, das irgendwie unterzubringen. Und das sind so, glaube ich, die nächsten Herausforderungen. So kochen technisch sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Klar, man kann natürlich immer besser werden. Man muss aufpassen, dass man den Zeitpunkt nicht verschläft, wenn sich was verändert. Das ist immer so, wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir uns modernisieren, jetzt müssen wir anders werden, aber das haben wir im Krankenhaus noch nicht. Das ist genau die Klientel, die unser Essen momentan unheimlich gut findet. Die nächste Generation, die da kommt, da wird man schauen, aber gut. Da sind wir sehr flexibel und wir richten uns natürlich klar nach dem Kunden. Das sind unsere Gäste und da werden wir natürlich immer alles tun.
Ich finde das auch schön, dass Sie konsequent über die Gäste sprechen. Also so wie im Restaurant, es ist nicht der Patient, sondern es ist der Gast, der wirklich hierher kommt und ne, etwas geboten bekommt. Das finde ich, also ist mir jetzt die ganze Zeit schon aufgefallen.
Ja, also wir sind gastronomisch aufgestellt, wir sind nicht medizinisch und für uns sind es Gäste. das ist das, was ich auch immer meinen Mitarbeitern erzählt habe. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ist ja das, wir reden über Gäste, wir reden nicht über Patienten. Das sind Gäste und Gäste hat eine andere Wertigkeit einfach. Auch klar, wenn die jetzt in einer Zwangssituation sind, aber trotzdem sind es Gäste vor.
Jetzt ist das etwas Einmaliges, würde ich sagen, was Sie hier haben, mehr oder weniger. Also die meisten Krankenhäuser in Deutschland kochen doch noch ganz anders. Wenn das jetzt jemand gehört hat, wie kann man denn seine Küche entsprechend umstellen? Also es war ja schon ein großes Projekt für Sie. Muss man einen Ralf Meier einstellen? Muss man einen Sternekoch einstellen, der das in die Hand nimmt? Oder geht es auch vielleicht in kleineren Schritten mit dem, was man schon hat?
Also als erstes würde ich mal empfehlen, mit uns Kontakt aufzunehmen und mal bei uns vorbeizuschauen. Wir zeigen das sehr gerne. Wir zeigen es auch anderen, die sowas vorhaben. Wir haben es schon sehr vielen auch gezeigt. Und es gibt aber eben leider nur sehr, sehr wenige, die es nachher konsequent umsetzen. Also wichtig ist, dass man natürlich das Konzept konsequent umsetzt. So Teilbereiche wird schwierig. Wobei, wenn ich jetzt sehe, was der medizinische Bereich kostet, dass die Küche ja ein Schnäppchen geht. Ja, also wenn ich überlege, wir haben jetzt ungefähr ein gesamtes Investvolumen. Also wenn ich jetzt in diesem Gebäude nichts hätte, sind es ungefähr 3,84 Millionen ungefähr. Damit kann ich 2.500 Essen produzieren. Das sind die Anfangsinvestitionen, wenn ich gar nichts habe. Aber in der Regel hat man ja was. Ganz wichtig ist der Speisentransportwagen. Das muss schon bestimmter sein, sonst funktioniert das System nicht eben. Also der Rest, wir haben die Geräte angeschafft, ganz exakt nach dem Speiseplan, was benötigen wir und solche Dinge. Also es ist machbar. Ja. Es gibt andere Krankenhausküchen, die geben auch 71 Millionen Euro aus für ihre Zentralküche. Ob das jetzt so nötig ist, das muss jeder selber wissen. Aber ich glaube, man kann mit erheblich weniger Geld auch richtig gut was produzieren und richtig, das ist schon schnell umsetzbar. Ne? Wenn ich heute eine Krankenhausküche brauche, die vielleicht einen Monat maximal, wenn alles da ist. Na, um das umzustellen, das geht relativ schnell.
Wenn Sie jetzt träumen könnten und sich noch irgendwas wünschen könnten, was wäre das? Sind Sie wunschlos glücklich mit dem, was Sie haben oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch ändern?
Gut, technische Ausstattung geht natürlich immer besser, ist klar. Aber so sind Sie schon sehr zufrieden und sehr glücklich, was wir da tun, was wir da machen. Also das ist schon, und das hoffentlich lange so bleibt. Das ist eigentlich unser größter Wunsch, weil alle, die wir da haben, wollen auch nicht mehr anders kochen.
Das ist ja eigentlich das größte Kompliment auch von den Mitarbeitenden, die Sie haben. Ne? Also nicht nur von denen, die es am Ende genießen und essen können, sondern auch von Ihrem Team.
Ja, wir haben eine sehr gute Gemeinschaft. Also wir haben immer darauf geachtet, dass ein vernünftiger Ton in der Küche herrscht. Wir mögen es nicht mit Kraft ausdrücken etc. Es wird sich hier nicht angebrüllt. Der Einzige, der mal ab und zu mal brüllt, das bin ich vielleicht, weil ich mich wieder unheimlich aufrege über irgendwelche Dinge. Aber wir probieren das in den Griff zu halten. Untereinander ist schon wichtig, dass man vernünftig miteinander umgeht. Und wir suchen nicht immer den weltbesten Koch, sondern wir suchen den, der natürlich auch immer am besten in das Team hineinpasst. Und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Team. Die gehen sehr, sehr vernünftig miteinander um. Und ja, und wir lieben das, was wir da tun.
Vielen lieben Dank, Herr Meier, für die spannenden Informationen und Tipps, aber natürlich auch für das wundervolle Essen. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, angekommen. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder sich mit unseren Recruiting-Experten austauschen möchten, dann schreiben Sie uns am besten. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.